Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen und natürlich gesegnete Ostern. Ja, ihr seht da hinter mir ein Bild, ich weiß nicht, ob man es recht gut erkennen kann, weil das Licht auch sehr stark ist, aber man sieht den Finger von Thomas, der den Finger in die Wunde von Jesus legt. Es wird heute im Predigtext nicht um diese Stelle in Johannes 20 gehen, aber ich habe bewusst dieses Bild gewählt, weil es sehr, sehr wichtig ist, denke ich mir, wie wir Auferstehung betrachten. Und es ist ganz wichtig, dass wir sozusagen unseren Finger in diese Wunde legen, damit wir glauben. Es ist nicht egal, wie wir Auferstehung sehen, bewerten und erleben. Es ist ein ganz zentrales Thema, wenn wir gesund sein wollen und gut vorankommen wollen in unserem Glauben. Und damit werden wir uns beschäftigen. Das heißt, dieses Bild wird uns etwas begleiten. Auch wenn es nicht gut sichtbar ist, wir werden ein bisschen daran erinnert ständig durch dieses Bild, dass wir ja die Auferstehung als etwas sehen, als etwas Reales sehen, dass Jesus lebt, dass wir unter Anführungszeichen, natürlich sitzt er jetzt zur Rechten des Vaters, aber unter Anführungszeichen auch unsere Finger in die Wunden Jesu legen sollen und sagen, okay, das ist ein Ereignis, das tatsächlich passiert ist. Gut, das vorweg. Margit hat ja die Auferstehungsgeschichte im Markus-Evangelium vorgelesen und auch sonst kennen wir die Auferstehungsgeschichte wahrscheinlich sehr gut. Und zu Ostern, klar, und es ist heute, feiern wir die Auferstehung als ein großes Ereignis. Und ich möchte mal mit einer Frage einsteigen, warum eigentlich feiern wir Ostern und diese Auferstehung? Weil Jesus einfach wieder lebendig geworden ist? Ist es das? Ich meine, es ist eine große Sache, wenn man tot ist und wieder lebendig wird, ist schon eine große Sache. Unser Leben ist ein hohes, eigentlich das höchste Gut. Und der Stefan, der bei der Jugendfeuerwehr war, und auch der Leo, der bei der Feuerwehr ist, wird es wissen. Prinzip der Feuerwehr heißt, retten, löschen, bergen, schützen. An erster Stelle steht retten. Das heißt, die Menschenrettung steht an allererster Stelle. Wenn es gilt, darum Prioritäten zu setzen in einem besonderen Fall, heißt es zu immer erst, wir retten das Leben des Menschen. Und so gesehen ist eigentlich das Leben ein sehr, sehr hohes Gut. Da merkt man schon, wie wichtig es ist. Da kann das Haus abbrennen, wenn daneben ein Leben zu retten ist, machen wir das zuerst. Und so gesehen darf man sich freuen, wenn jemand wieder aus dem Toten aufersteht und wieder sein Leben gewinnt. Und trotzdem ist es für mich die Frage, ist es das alleine? Es gibt ja auch andere Geschichten in der Bibel, wo Menschen wieder aus dem Tod auferweckt wurden. Lazarus, Tabitha, die Tochter des Synagogenvorstehers. Warum feiern wir die nicht? Warum nicht? Ist ja auch toll. Sind wieder auferstanden. Oder Auferstehung kann man nicht richtig sagen, sondern sind wieder aus dem Tod herausgeholt worden. Und trotzdem feiern wir die Auferstehung Jesu. Gibt es da also noch was anderes, was dazugehört? Dieses Auferwecken aus dem Tod ist natürlich auch ein Bild für die Auferstehung, aber sie ist nicht das, was wir bei der Auferstehung alleine feiern. Die Auferstehung, liebe Geschwister, ist eine wirklich große, große, große Sache. Die Auferstehung ist nicht bloß ein Zurückkehren aus dem Tod und dann ein endlos sich hinstreckendes Leben, das halt kein Ende findet. Und sie ist auch kein Herumhocken in der Ewigkeit bei gutem Essen und gutem Trinken und bei schöner Musik. Ja, wir erwarten auch ein Fest, aber da ist schon noch mehr. Die Auferstehung ist nicht nur unendlich, sondern sie ist auch unendlich viel mehr als nur dahin zu leben, ohne Beschränkung. Und ich habe euch dazu heute einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, wir kennen ihn. Und wir werden ihn genau anschauen und dann werden wir sehen, wow, vielleicht verstehen wir dann die Auferstehung besser. Wir beginnen Johannesevangelium Kapitel 3, 1 bis 12 werde ich vorlesen. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, der zu den führenden Juden zählte, zu Jesus. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Und Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mann oder ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren, zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, wo er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Soweit unsere Geschichte, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und es ist für mich schon eine sehr erstaunliche, interessante Geschichte. Da kommt dieser Nikodemus eines Nachts, und wie viele Ausleger auch es deuten oder auslegen, in der Dunkelheit, also heimlich zu Jesus. Und dieser Nikodemus ist ein ganz großer unter den Theologen. Er ist ein Führender. Er sagt selber, du bist einer der angesagtesten Lehrer Israels, sagt Jesus selbst. Und dieser Nikodemus hat jeden erdenklichen Zugang. Er ist einer der Hochgebildeten, die lesen und schreiben können. Er kann alles in der Schrift nachlesen. Er hat Zugang zu dieser Schrift. Er kann jederzeit alles nachlesen. Er kann alle anderen Kommentare, Auslegungen nachlesen. Er hat Zugang zu allen anderen Theologen. Er kann dorthin gehen und kann sagen, ich möchte mit dir das besprechen. Ihm stehen alle Mittel offen, die man sich vorstellen kann, die er zu seiner Zeit hat oder die man zu seiner Zeit haben kann. Aber eine Frage treibt ihn um und mit der geht er zu Jesus. Eine Frage beschäftigt ihn, die ihm scheinbar niemand erklären kann oder auf die er noch nicht selbst draufgekommen ist. Und da geht er zu Jesus und denkt sich, der könnte mir das vielleicht sagen. Und er geht zu ihm und sagt, im übertragenen Sinn, da stecken viele Fragen dahinter. Er stellt sie nicht, aber Jesus sagt ihm gleich die Antwort. Aber da stecken viele Fragen dahinter. Wie kann ich meinem Leben eine neue Form geben, einen neuen Inhalt, eine neue Ausrichtung? Wie komme ich zu einem neuen Leben, in dem es eine Selbstverständlichkeit ist, in Gottes Nähe zu sein. Das war ihm doch ein Bedürfnis. Das war ihm wichtig. So in die Nähe Gottes, dass es mir so selbstverständlich ist, wie atmen, essen, gehen, mit allem, was ich tue. Wie komme ich zu dieser Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit im Umgang mit Gott, so wie ich sie bei dir sehe, Jesus? Was muss ich tun, um mich nicht selbst 50 Mal am Tag zu ermahnen, in Gottes Nähe zu bleiben? Was muss ich da tun? Warum funktioniert das bei dir, Jesus? Warum geht das bei dir? Ich denke, das sind die Fragen, die ihn umgetrieben hat. Und was sagt Jesus? Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Du musst einfach nur mehr auf die Welt kommen. Er sagt ganz einfach, du musst einfach noch einmal geboren werden. Und Nikodemus sagt, und wie soll das jetzt gehen? Wie soll das funktionieren? Nikodemus ist ratlos. Ja, liebe Geschwister, wie soll das gehen? Das ist auch unsere Frage im Leben, die wir uns stellen, bevor wir Jesus begegnen. Das ist auch unsere Frage, wenn wir Jesus schon begegnet sind und immer wieder auch mit dem Alltag ein bisschen straucheln. Da geht es uns wieder mit Nikodemus. Auch wir können die Uhr nicht einfach zurückdrehen. Wir können nicht an einem beliebigen Punkt der Vergangenheit einsteigen und sagen, ja, 5 Jahre früher mache ich es jetzt anders. Wir können nicht einfach irgendwo die Weichen anders stellen, wo Jahre an uns vorbeigezogen sind. Das geht nicht. Und selbst wenn wir für die Zukunft Entscheidungen treffen, so nehmen wir das mit, was wir erlebt haben, an Erfahrungen, Kränkungen, Leiden, Freuden. Ja, und die werden uns prägen. Auch wenn wir vielleicht seelsorgerlich über manches hinweg sind, aber sie werden uns trotzdem prägen. Sie werden uns irgendwie auch unseren Weg bestimmen, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir Sachen beurteilen. Und für Nikodemus ist das eine große Frage. Wie soll denn das überhaupt gehen? Und da habe ich auch ein nettes Bild mitgenommen. Man sieht es vielleicht nicht so gut, aber es ist ein Adler, der vor seinen Eiern sitzt. Und es wird unsere amerikanischen Freunde freuen. Es ist ein Weißkopfseeadler. Es war das passendste Bild, das ich dazu gefunden habe. Und da liegt nun dieses Ei herum. Und fragt seine lieben Eltern, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? So ein Ei, was geht, das ist halt, liegt halt herum den ganzen Tag und fragt sie, was ist das? Und der Adler sagt, das Leben ist fantastisch. Du wirst fliegen können, du wirst die Welten sehen, du wirst jagen können, du wirst andere Adler treffen. Es wird ganz wunderbar sein. Und das Ei denkt sich, fliegen, was ist das überhaupt? Ja, was soll das sein, da drinnen in diesem kleinen Dings? Und übrigens fliegen, wenn Eier fliegen, ihr wisst, was dann passiert. Ja, klatsch. Also so attraktiv ist das für das Ei gar nicht. Und trotzdem wird es eines Tages so sein. Es ist einfach etwas, was momentan die Vorstellung des Eis ein wenig übersteigt, welche Möglichkeiten in dieser Neugeburt drinnen sind. Und ich würde sagen, wenn wir Jesus begegnet sind, dann sehen wir noch keine fertigen Adler, aber zumindest sehen wir schon die Küken, die schon aus dem Ei heraus sind und schon ein bisschen Ahnung haben und schon vom Horst und vom hohen Nest in die Welt hinausblicken können. Fliegen können wir noch nicht, aber wir sind vielleicht schon aus dieser Eihülle heraus und haben da schon eine Vorstellung, was Jesus da meint. Auf jeden Fall will Jesus Nikodemus nicht im Unklaren lassen und er sagt, lieber Nikodemus, wenn ich von neugeboren rede, meine ich natürlich nicht die biologische Geburt eines Menschen, sondern Gott möchte in dir etwas Neues schaffen. Er möchte einen Keim, einen Samen in dich hineinlegen und er möchte, dass der wächst und er möchte mit dir auf diese Art und Weise etwas ganz Neues machen. Was du nicht kennst, was an Lebensqualität das übertrifft, was du bisher kennst, wo du in der Nähe Gottes bist, wo du all deine Fragen, die du jetzt hast, beantwortet hast, weil du in der Nähe Gottes sein wirst. Diesen Samen möchte Gott in dich hineinlegen und er darf stark werden. Und jetzt ist die große Frage, jetzt haben wir noch immer nicht die Lösung, weil was ist nun dieser Same, der in uns gelegt wird und uns zu neuem Leben verhilft? Was bewirkt diese Neuausrichtung, dieses erfüllte Hinschauen auf Gott? Was ist es, das mir das bringt? Und jetzt bei dieser Frage, der wir später genauer noch nachgehen werden, liebe Freunde, sind wir mittendrin in der Aufstehungsthematik. Jetzt sind wir mittendrin. Denn Auferstehung bedeutet nicht nur, sein Leben zu lassen und es für unbeschränkte Zeit wieder zu erlangen. Auferstehung ist, dein Leben in Fülle zu haben. Unser Leben völlig neu zu denken. Auferstehung ist ein Neuanfang. Und Jesus und Nikodemus reden über Auferstehung. Sie reden über die Kraft der Auferstehung, die jetzt auch im Leben schon wirksam werden darf und von der wir jetzt schon eine Ahnung haben dürfen. Wir erinnern uns daran, Jesus sagt zu Nikodemus: Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und wir denken sofort an die Taufe. Wir denken sofort an die Taufe bei diesem Spruch. Aber die Taufe ist mehr als nur ein äußerliches Zeichen oder ein Bekenntnis. Natürlich ist es ein wichtiges Bekenntnis. Aber im Römerbrief schreibt Paulus: Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Die Taufe ist nicht nur irgendetwas, was ich halt mache, weil ich an Gott glaube. Damit ist ein Neuanfang verbunden. Das ist der Neuanfang, von dem Jesus spricht. Was ist es nun? Was, das uns diesen Neuanfang im Leben ermöglicht? Natürlich, der Geist Gottes weht, wo er will. Wir können es nicht einfach erzwingen. Gott ist kein Automat, wo man was reinwirft. Aber aus meiner Sicht, eine der allerwichtigsten Erkenntnisse ist zunächst einmal, dass wir wissen, wir sind nicht einfach nur mutierter Urschleim, der irgendwann zum Menschen geworden ist, sondern wir sind gewollte Geschöpfe Gottes. Wir sind geschaffen, wir sind hierher gesetzt, wir sind von Gott geschaffene Menschen und wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir sind reich beschenkt. Das ist, denke ich, einer der wichtigsten Dinge, denn wenn ich weiß, Gott hat mich geschaffen und er hat etwas für mich ausgedacht, wie ich leben kann und soll, dann ist das etwas anderes. Ich glaube, ja, ich bin eh nur Urschleim, der irgendwie mutiert wird, vom Regenwurm zum Mensch. Ja. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass das so ist. Und wenn wir wirklich schauen, was Gott uns geschenkt hat an Gaben und Möglichkeiten. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, womit uns Gott beschenkt hat. Und was wir eigentlich damit alles machen können, das sehen wir, wenn wir die Augen aufmachen. Leider nicht nur Gutes. Wir brauchen nur in die Welt hineinschauen, dann merkt man, dass man mit dem, was uns Gott geschenkt hat, auch ganz viel Irrsinn hervorrufen können. Braucht man nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten einschalten. Und da beginnt dort, wo wir einsteigen müssen, Wir müssen vor Gott hindrehen und sagen, schenk mir endlich einmal ein Bild, ein reales Bild von dem, wie ich bin. Sind viele Dinge in Ordnung. Aber was wir anrichten können und welcher Blödsinn geschieht in der Welt, ist nicht nur eine Frage der Bösewichte und der Kapitalverbrecher und der Machtgierigen in der Gesellschaft. Es ist etwas, das uns auch betrifft. Es gibt ja so viele Dinge, und da brauche ich nur mein eigenes Leben hineinschauen. Ja, bin nicht straffällig, aber es gibt viele Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin. Und wo ich sage, okay, da muss ich wirklich an meinem Charakter arbeiten. Da muss ich was tun. Und das ist der allererste und wichtigste Einstieg. Nicht zu glauben, mit mir ist eh alles in Ordnung. Es ist der wichtigste Einstieg zu sehen, die Heiligkeit und Größe Gottes. Und es ist auch wichtig zu erkennen, was Gott eigentlich für mich möchte. Und dass ich sein Wesen widerspiegeln soll. Er sagt ja, ihr seid eigentlich dazu bestimmt, meine Ebenbilder zu sein. Ihr sollt mich widerspiegeln. Wann Leute mich anschauen oder dich anschauen, dann sollen sie mich, den Herrn, erkennen. Und da sind wir doch ein kleines Stück davon entfernt. Nur ein kleines, oder? Aber das ist wirklich wichtig, weil da erkennen wir, wo wir wirklich stehen im Leben. Und manchmal ist das sehr beschämend und auch sehr erschreckend oder traurig. Aber die Erkenntnis, dass ich anders lebe, als Gott es erwartet, und jetzt kommt es dazu, den Wunsch zu haben, es zu ändern. Und den Wunsch zu haben, dass ich zu einem Leben komme, das Gott gefällt. Und dass ich mich dabei ganz und gar Gott anvertraue. Das ist der Zeitpunkt, wo dieser Same hineingelegt wird. Da hört dich Gott. Da geht er nicht an dir vorbei. Ich schwöre es dir, das tut er nicht. Und da ist der Anfang für einen Neustart mit Gott. Und was hat es jetzt mit dem Tod von Jesus zu tun und mit der Auferstehung zu Ostern? Das wollen wir nur zusammenbringen, die zwei Themen, gell? Gut, wir haben gesagt, die Auferstehung ist nicht bloß eine symbolische Geschichte oder irgendetwas Sinnbildliches, sondern, und es ist ganz wesentlich, sie ist tatsächlich geschehen und sie war eine bewusste Entscheidung von Jesus. Sie war ein Zeichen der Demut und ein Versöhnungsangebot Gottes für die Menschen. Diese Dinge haben tatsächlich stattgefunden und haben auch praktische Auswirkungen. Wer ist Jesus? Wer begegnet uns in ihm? Gott hat gesagt, ich möchte den Menschen begegnen, so wie sie selbst sind als Mensch. Und das hat er dann gemacht. Und als sie Jesus abgelehnt haben, die Menschen, haben sie nicht nur Jesus, sondern auch Gott abgelehnt. Und ich frage, wenn da jetzt zwei Leute stehen und jeder sagt, ich habe Recht, und man geht zu einem Richter. Na, wer wird Recht bekommen? Der, der Recht hat. Nun stehen zwei Parteien vor Gott. Jesus und die Leute, die sagen, er muss weg. Was wäre wohl passiert, wenn Jesus in diesem Augenblick sagte, ich bestehe auf mein Recht, weil ich bin der Gute? Dann würden andere auf dem Kreuz hängen. In diesem Augenblick verzichtet Jesus auf sein Recht. Er klagt nicht an, wie es der Gegenspieler Gottes macht. Er klagt nicht an. Er sagt, nein, es ist mir wichtiger, dass Menschen immer wieder gerettet werden und zu Gott kommen können. Ich möchte nicht anklagen. Ich möchte Menschen retten, so wie bei der Feuerwehr. Das allererste ist Menschen retten. Menschen retten. Alles andere ist jetzt einmal wurscht. In diesem Augenblick sagt er, lieber lasse ich mich verurteilen, ungerechtfertigterweise, verzichte ich auf mein Recht. Und da sehen wir jetzt, weil in Jesus erleben wir auch das Bild Gottes, da sehen wir die Gnade und Liebe, die Gott für uns hat. Er möchte schon Gerechtigkeit. Aber er möchte auch nicht, dass Menschen verloren gehen. Er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Es ist ihm wichtiger, dass er die Nähe, die Beziehung und ja, Gemeinschaft anbieten kann, die wir dankbar annehmen können. Wenn wir das erkannt haben, dürfen wir uns täglich über dieses Geschenk freuen. Wir dürfen wissen, dass wir sehr geliebt sind, dass Jesus, dass Gott alles gegeben hat, um uns zu vergeben. Wenn wir das wirklich begriffen haben, dann drängt es uns zu Gott und dann drängt es uns, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Es ist uns ein Anliegen, dass wir zum Sinn und zum Kern unseres Lebens vorstoßen, nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. Und damit beginnt unser neues Leben. Das ist es, was Jesus anspricht. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern auferstanden. Und in dieser Auferstehung ist nicht nur ein ewiges Leben, sondern auch ein Neuanfang, eine Neuausrichtung. Da ist Gemeinschaft mit Gott drinnen. Aber auch ganz wichtig, es ist ein Anfang, wir sind noch nicht am Ende, wir können noch nicht fliegen wie die Adler. Und es ist ein Anfang, aber ein Neuanfang, und das heißt, wir sind unterwegs mit Jesus. Und ich bin davon überzeugt, dass ich eines Tages, um mir bei dem Bild zu bleiben, wie ein Adler fliegen darf. Ist noch nicht ganz so weit, also ich bin schon noch sehr absturzgefährdet. So. Übe schon täglich mich im Muskelaufbau und so weiter, aber ich traue mir noch nicht losstarten, ja, vom Horst. Aber es ist so, ja. Und in der Auferstehung selbst, die uns auch versprochen ist, werden wir vollendet werden. Da werden wir die Adler sein. Und die Auferstehung ist eine berechtigte Hoffnung. Sie ist eine Gewissheit, sie ist eine Verheißung, ein Versprechen, und ich bin fest davon überzeugt, dass es so sein wird. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Und Jesus spricht das selbst an in unserem Text. Er sagt, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben, und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Genau darum geht's. Auferstehung ist was Wunderbares. Und ich freue mich, dass wir sie geschenkt bekommen haben, durch und mit Christus Jesus. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und vielleicht noch zum Schluss. Warum bin ich davon überzeugt? Weil ich mittlerweile viel mit Gott erlebt habe. Weil ich viele Erfahrungen mit Gott sammeln durfte. Weil ich immer wieder erfahren habe, dass seine Versprechen gehaltvoll und wahr sind. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch im Leben. Weil ich erkennen darf, dass sein Vorschlag und seine Einladung, unser Leben so auszurichten, wie er sich das vorstellt, viel Segen bringt. Das ist keine Einschränkung, es ist der pure Segen, den ich ihm erlebt habe. Nie geht es mir besser, wenn ich mein Leben so ausrichte, wie Gott es sich vorstellt. Es gibt keinen Augenblick, wo es mir besser gehen könnte. Und weil ich weiß, dass er mich liebt, dass er mich selbst, wenn ich schräg unterwegs bin, mich vom falschen Handeln langsam zum richtigen Handeln führt. Und weil er mir das Fliegen beibringen will und wird. darf euch zum Schluss, weil ab und zu überkommt mich die Muse und dann schreibe ich ein Gedichtchen. Und weil ich vom Samen gesprochen habe, der uns gelegt ist, habe ich euch ein kleines Gedicht von mir mitgebracht. Auch ein Baum, das weiß ich als Förster, beginnt mit einem Samen. Der stattlichste Baum beginnt so klein. Herr, du bist ein Baum, der in meinem Herzen sprießt, dessen Wachstum, dessen Kraft durch meinen ganzen Körper fließt. Ich fühle das zarte Brechen seiner Knospen im April, das Schieben seiner Zweige, wie er ständig wachsen will. Das, was einst als Sämling schwach und klein in mir begann, zeigt nun allererste Blüten, setzt schon bald die Früchte an. Ich bete, lass sie reifen, dass der Samen sich verteilt, dass dein Wort und deine Liebe andere Menschen auch ereilt. Herr, wir wollen Danke sagen und wir wollen uns freuen an dieser Auferstehung und wir wollen dich bitten, dass du uns im Herzen die wahre Größe und die ganze Fülle der Auferstehung spüren lässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.